lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Kunstfreunde, liebe Nicola, ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind und möchte gar nicht selbst viele weitere Worte finden und freue mich, dass der Herr Schlimmer heute sich bereit erklärt hat, ein kleines Grußwort zu halten. Und anschließend wird der Herr Dr. Wilmesmeier, Kunsthistoriker und Journalist aus Mainz, Ihnen und auch mir eine kleine Einführung und einen Einblick in die Seelenlandschaften von Nicola Jelinek geben. Ach, Lichtschalter. Ich dachte schon, sicher hoch.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Ich mag keine Miesepeter, ich mag keine Menschen, die alles eher schwarz sehen in einer Zeit, in der es so vielen Menschen bei uns so gut geht wie noch niemals in der Geschichte zuvor. Ich mag vielmehr junge Menschen, vor allem mag ich junge Menschen, die positive Zeichen setzen, die sich etwas trauen, die ein Zeichen auch der Zuversicht setzen, in einer Zeit, die gerade für moderne Kunst nicht immer einfach ist. Weil, wenn wir darüber reden, was wir uns in Zukunft leisten wollen in unserer Gesellschaft, der Hochschift allzu schnell angesetzt wird bei den Theatern, bei den Orchestern, bei den öffentlichen Galerien. Und das ist, wie ich meine, ein zweischneidiges Schwert. Denn dann kann man weiter fragen, brauchen wir die Literatur, brauchen wir die Geisteswissenschaften, was brauchen wir in unserer Gesellschaft, brauchen wir nur unsere Wirtschaft, was wäre aber Wirtschaft ohne, sagen wir, den Überbau, ohne die Diskussion darüber, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln soll, wo die Schwerpunkte liegen. Das macht eben die Wirtschaft alleine nicht, dazu braucht sie die Geisteswissenschaften, dazu braucht sie Künstlerinnen und Künstler, die sich mit der Gegenwart kreativ auseinandersetzen und vielleicht nur in dem Sinne, dass wir uns erfreuen, auch das darf ja erlaubt sein in einem Leben. Deswegen mag ich junge Menschen, ob als Künstlerinnen und Künstler, ob als Galeristinnen, Galeristen, aber auch als junge Architekten, die mit ihrer Arbeit ein positives Zeichen in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt im Grunde setzen. Johannes Rau, unser früherer Bundespräsident, hat einmal den Satz geprägt oder das Wort geprägt von der Kunst, der Kultur als Lebensmittel. Er meinte das wirklich wörtlich als Mittel zum Leben, ohne dass man nicht leben könne. Und das meine ich auch. Und deswegen bemühen wir uns in unserer Stadt, wenn wir bestimmte Dinge eingrenzen müssen, dann nicht einseitig, sondern das immer im Blick auf das Ganze zu tun. Und das wünsche ich mir für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft insgesamt. Ich möchte Ihnen, Frau Histam, ganz, ganz herzlich danken für Ihr Engagement. Ich weiß, es ist schwer am Anfang, sich auch durchzusetzen. Ich danke aber auch den beiden jungen Architekten, die dieses Haus mit Leben erfüllen. Und diese Zusammenarbeit ist, meine ich, wirklich etwas Positives. Und ich freue mich, Sie heute in Landau begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dieser Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher, ich weise jetzt schon darauf hin, Kunst ist käuflich, denn Künstler leben zwar auch von der Liebe, aber sie leben auch von der Luft, aber sie leben auch davon, dass man Kunstwerke erwirbt. In diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung alles Gute und freue mich, dass Sie alle gekommen sind.
Ganz herzlichen Dank. Herr Wilmesmeier, dürfen Sie sich in die Mitte nehmen?
Vielleicht, dass nicht wieder was vergessen geht, möchte ich noch auf etwas hinweisen, nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es noch, wo es gerade
genau,
der Käuflichkeit der Kunst die Rede war, gibt es eine Postkarten.
Genau, wir haben, wie manche vielleicht schon wissen, bei der ersten Ausstellung haben wir eine kleine Postkartenedition entworfen und haben das Ganze diesmal wieder aufgenommen. Die junge Dame vorne in Schwarz hat sie gerade in der Hand. Die gibt es auch vorne im Postkartenständer auszuwählen und wir haben einen kleinen Katalog aufgelegt für die Ausstellung. Das heißt, wenn man vielleicht sich noch nicht ganz schlüssig ist, was einem am besten gefallen hat, kann man auch schon mal den Katalog vorab mitnehmen und sich zu Hause in Ruhe überlegen. So viel nur dazu.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Zunächst möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei Frau Katrin Liestand und Frau Mobilia Jentsch. Einerseits erstmal für die Einladung, überhaupt sprechen zu dürfen, andererseits aber auch für die reichhaltigen Informationen, die Sie mir zukommen lassen haben. Und der Dame in Schwarz, Frau Alessandra Nobilia, möchte ich dafür danken, dass ich überhaupt über Sie erst das Werk von Frau Nicola Jentsch kennengelernt habe. Gut, ich komme zu den Arbeiten von Frau Nicola Jentsch. Im ersten Kapitel des Romans Heinrich von Ofterding formuliert der Autor Novalis folgenden programmatischen Satz: Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und die Gewöhnlichkeit des Lebens. Auch die Traumbilder der Künstlerin Nicola Jentsch erscheinen uns als eine solche Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und die Gewöhnlichkeit des Lebens. Die Frage ist aber nun, wie stellt die Künstlerin ihre Traumbilder eigentlich her? Sie schlüpft hierzu in die Rolle einer Archäologin. Ihre Grabung unternimmt sie vorwiegend in den Sedimentschichten der Alltagskultur. Was sie zutage fördert, sind Tapetenfetzen, alte Rechnungen, Briefe, Postkarten, Illustrationen aller Art, Schnittmusterbögen, Zeitungsartikel, Textiles. Ja, auch durch Unmengen von eigenen Zeichnungen wühlt sie sich hindurch und wird fündig. Ist die Hauptsuche abgeschlossen, muss sortiert und geordnet werden. Was gehört zum Kunstwerk und was nicht? Wie eine Archäologin die Scherben einer antiken Vase auslegt und dann versucht, die Teile sinnvoll zusammenzufügen, so arrangiert die Künstlerin nun ihre Fundstücke. Und eben wie bei der Rekonstruktion eines alten Gefäßes fehlen auch manche Teile. Hier muss nun ergänzt werden. Nicola Jentsch fertigt noch einige Zeichnungen an, manchmal auch Linoldrucke. Da fehlt ein Blatt, dort ein Vogel. Auch werden noch manche Partien mit Farbe bearbeitet, da ein diffundierender Fleck Bordeaux-Rot, dort ein müdes Taubenblau. Noch einige letzte Korrekturen und die Komposition ist fertig. Jetzt müssen die Collageteile auf den Bildträger, sei es Karton, Leinwand oder Holz, aufgebracht werden. Dazu verwendet die Künstlerin unter anderem Buchleim, um die Teile zu applizieren, und Wachs, um alles zu fixieren. Der Wachs wird dabei erhitzt, aufgeträufelt und aufgebügelt. Diese Vorgehensweise, die Verwendung alter vergilbter Fundstücke, das Aufleimen und schließlich das Aufbügeln, hat Konsequenzen für die ästhetische Wirkung der Kunstwerke. Zunächst einmal führt sie dazu, dass viele Bilder eine sepiaartige Grundfärbung besitzen. Durch das Wachs entstehen transparente Partien, in denen verschiedene übereinanderliegende Schichten ineinander schwimmen. Das sieht dann so aus, als wenn bei altem Pergament die Rückseite durchschimmert. Insgesamt ergibt das die Anmutung altes Dokument. Gewissermaßen eine zweidimensionale Ruinenromantik. Ja, und mit Romantik hat das alles natürlich sehr viel zu tun. Es ist so, als wäre dies alles eine Ansammlung von Fundstücken aus dem alten Haus der gleichnamigen Geschichte von Hans Christian Andersen und damit eine Huldigung an die, ich zitiere, die alten Gedanken mit dem, was sie mit sich führen können. Freilich sind diese alten Gedanken und die Assoziationen, die sie herbeiführen, zweischneidig. Während der kleine Junge in der Andersen-Geschichte von ihnen ganz begeistert ist, fühlt sich der traurige Zinnsoldat im alten Haus eher bedrängt von den alten Gedanken. Und in der Tat haben viele der Kompositionen von Nicola Jentsch auch etwas Beklemmendes. So wie jeder Traum schnell zum Albtraum werden kann, so bergen auch diese Motive Abgründiges und Düsteres. Woher kommt eigentlich diese Affinität der Künstlerin zu vergangenen Zeiten und ihren Relikten? Als kleines Kind erzählte ihr die Mutter oft abends vorm Einschlafen von ihrer eigenen Kindheit und den Großeltern. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass das vorm Einschlafen passierte. Da sind wir schon halt in der Traumebene der Weiterverarbeitung. Damit war ein Grundstein für das Interesse am Vergangenen gelegt, für die alten Zeiten, in denen ja auch unsere Wurzeln wuchern. Und mit diesen Überlegungen bin ich nach der Betrachtung der künstlerischen Technik schon ganz tief im Grübeln über die Bildinhalte, die geistige Ebene der Kunst von Nicola Jentsch angelangt. Und ins Grübeln kommt man leicht bei all den verrätselten traumpoetischen Motiven.
Schon die Titel sind oft kryptisch, etwa bei der Aglaophem-Reihe. Die Bilder hängen hauptsächlich da hinten, das ist eine ganze Serie. Also wenn man jetzt sich überlegt, wo kommt der Name überhaupt her, klingt sehr geheimnisvoll, dann wird man irgendwann in der antiken Mythologie fündig und man wird dann sehr schnell merken, dass die Aglaophem der Name einer Sirene ist, hier französisch von der Künstlerin gefasst, Aglaophem mit einem Accent grave drüber, also Aglaopheme, was nichts anderes beheißt als süße Rede. Aber was haben diese eher stumm und still anmutenden Bilder mit den Sirenen und ihren lockenden Stimmen zu tun? Ich muss sagen, hier muss ich auch ab und zu kapitulieren und dann hilft nur noch ein Anruf bei der Künstlerin höchstpersönlich. Und wenn ich die Künstlerin gefragt habe, weiß ich, dass Sirenen Vogelmenschen sind. Die Flügelmotive, schon im Titel auch der Ausstellung, sind ja evident. Und es geht hier also darum, um den sehr alten Wunsch des Menschen fliegen zu können. Flug ist ja auch ein Traummotiv. Und es geht also noch in der übergeordneten Ebene auch um das allgemeine Thema Metamorphosen, sich selbst verwandeln wollen und auch um die Hybris, denn wenn der Ikarus zu hoch fliegt, dann schmilzt der Wachs und er stürzt ab. Immerhin erkennt man wiederkehrende Herangehensweisen, wenn man weiter nach dem Sinn der Bilder sucht und erkennt im Arrangement der Künstlerin also sich immer wiederholende Muster. Vor einem Hintergrund aus Textspuren und ornamental aufgefasster Muster setzt die Künstlerin menschliche Figuren, Tiere, Alltagsobjekte, seltener Vegetabiles wie einen Granatapfel, der hier vorne gleich an der Wand hängt. Es sind also hauptsächlich Tiere und Menschen, die ein bisschen, wie in dem Zirkus, den sie in ihrer Schule geleitet hat, ein bisschen auf die Bühne gestellt werden, da wird so ein bisschen Regisseur gespielt. Die Tiere und Menschen haben ihren Auftritt. Die Alltagsobjekte, Stuhl, Tisch, Badewanne erscheinen relativ schlicht, gewissermaßen urtypisch. Auch die verlassenen Holzhäuser in mancher ihrer Bilder haben etwas Archetypisches. Bei den Menschen und Tieren fällt allerdings die häufige Doppelung der Figuren auf. Zwei Mädchen, zwei Vögel. Hier mag das romantische Motiv des Doppelgängers, des Spiegelwesens anklingen und die damit verbundene Frage nach der eigenen Identität. Mit der Zweizahl der beiden Kraniche, die durch mehrere Bildwerke der Künstlerin ziehen, hat es hingegen eine andere Bewandtnis. Hier ließ sich die Künstlerin von einem Gedicht Bertolt Brechts die Liebenden anregen. Die Kraniche sind zwei Liebende, die über die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens hinwegzuschweben scheinen. Ein sehr schönes großes aus dieser Reihe, dieser Brecht-Gedichtbearbeitung, hängt hinten in dem Raum. Können Sie da nachher noch einmal bewundern. Doch diese freischwebende Liebe ist in Brechts Gedicht eine ephemere Angelegenheit. Ein Aspekt, der Anlass zur Melancholie gibt. Und diese Melancholie über die Vergänglichkeit wird auch in vielen anderen Bildern von Nicola Jentsch sichtbar und spürbar. Dabei greift die Künstlerin in den Fundus der Kunstgeschichte und zitiert aus Bildwerken Albrecht Dürers, in diesem Falle sein Kupferstich Melancholia. Auch der attributive Hund, der in diesem Bild von Dürer auftaucht, Begleiter der Melancholie, scheint auf mehreren anderen Bildern von Nicola Jentsch wieder aufzutauchen, wobei ich mir nicht im Klaren bin, ob dieser, wo ist das Hundchen, oder ist es ein Wolf? Ist es ein Wolf oder ist es ein Hund?
Ein Wolf.
Ein Wolf, gut. Der Urvater der Hunde. Wenn schon von kunsthistorischen Zitaten die Rede ist, darf natürlich auch Max Ernst nicht unerwähnt bleiben. Auch er zitierte übrigens Motive von Albrecht Dürer. Nicola Jentsch wiederum zitiert in ihrer bildnerischen Hommage an Max Ernst, dessen Collage Das Schlafzimmer des Meisters. Sie setzt einen Bär und ein Schaf kurzerhand vor die Tür und verwandelt es mit dadaistischem Hintersehen in ein Schlafzimmer des Kängurus. Ein Werk, was leider zu meinem Bedauern hier heute nicht zu sehen ist. Und so gäbe es jetzt noch einige andere Parallelen zwischen Max Ernst und Nicola Jentsch aufzuzählen, von der traumpoetischen Kindperspektive über die Vogelmotive, die sehr zahlreich bei beiden Künstlern sind, bis hin zur Motivdoppelung, da kommt auch schon der Hund. Ja. Wobei man jetzt bei dem Hund nicht weiß, ob es ein christliches Treue-Symbol ist oder eher Menge Melancholie, aber er ist, glaube ich, recht fröhlich und gut aufgelegt, er geht mit dem Schwanz. Gut. So, wo war ich denn jetzt stehen? Doch, in Nicolai Jentschs Arbeit ist letztendlich ein ganz eigener künstlerischer Weg begangen worden. Und für diese ihre virtuose und gleichermaßen beharrliche Arbeit ist sie ja auch schon mehrmals durch Gewährung von Stipendien und Preisen gewürdigt worden. Zuletzt errang sie den diesjährigen Woldemar-Winkler-Preis. Wer aber die Genese der Kunst des originären Stils von Nicolai Jentsch verstehen will, der sollte in jedem Fall einen Blick in ihre Skizzen und Künstlerbücher werfen. Ganz wichtig, wenn Sie die Künstler mal besuchen, wie ich neulich die Audienzehre hatte, dann wühlen Sie einfach mal in Ihren Künstlerbüchern, sofern Sie gelassen werden. Da werden Sie dann auch begreifen, wie sich die Künstler zeichnend ihre Welt erschlossen hat. Mir erschien ihr gesamtes Werk wie aus der Zeichnung geboren zu sein. Dabei liegen Sprache, Schrift und Zeichnung für sie eng beieinander. In einem Text, der 2003 anlässlich der Auflösung einer Zeichenklasse ihres Professors Dieter Brems an der Akademie für Bildende Künste in Mainz veröffentlicht wurde, schrieb die Künstlerin, ich zitiere, soweit ich zurückdenken kann, habe ich gezeichnet. Und die Möglichkeit grafischen Ausdrucks scheint mir daher eng verwandt mit Sprache überhaupt. Eine Parallele zum Diskurs, allerdings von anderer, ganz eigener Prägung. Zitat Ende. Hier folgt im Text von Nicolai Jentsch ein dicker Doppelpunkt und danach eine tiefer gehende Erörterung, Adorno etc. Ich will Sie aber nun bitten, sich selbst in einen Diskurs mit den ausgestellten Werken von Nicolai Jentsch zu begeben und ihrer ganz eigenen Prägung nachzuspüren. Ich bedanke mich.
Ich darf Sie jetzt ganz herzlich einladen. Wir sind in der Pfalz, da kommen wir um ein gutes Glas Wein natürlich nicht herum. Und vor allem natürlich die wunderschönen Arbeiten zu genießen und sich zu verweilen. Man kann es stundenlang tun. Ich kann Sie nur vorwarnen. Ja, herzlichen Dank.